SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche mit Nicole Köster.
Sonntagvormittag mit SWR 1 Leute der Woche. Was wiegt ein schwarzes Loch? Wie entstehen neue Sterne? Das sind spannende Fragen, mit denen sich Sibylle Anderl auseinandersetzt. Sie ist Astrophysikerin und erforscht die Sternenentstehung. Dazu ist sie noch Philosophin und Wissenschaftsjournalistin. In SWR 1 Leute am Dienstag berichtete Sibylle Anderl davon, wie neue Sterne entstehen.
Es entstehen ständig überall Sterne. Sterne entstehen, wenn dichte Molekülwolken aus Gas und Staub in sich zusammenstürzen. Und das kann man in der Milchstraße an vielen, vielen Stellen beobachten. Das ist nicht leicht zu beobachten, denn die Wolken, hatte ich schon gesagt, da ist viel Staub drin. Insofern sind diese sehr, sehr jungen Sterne versteckt in diesen Wolken. Aber mit modernen Teleskopen, die auch Infrarotwellenlängen wahrnehmen können, mit denen kann man diese jungen Sterne sehen und versuchen zu verstehen, wie diese Entstehung vor sich geht.
Es gibt also auch nur diesen einen Weg der Sternenentstehung oder gibt es da Varianten?
Naja, man muss halt immer die Materie irgendwie zum Kollaps bringen, damit ein Stern draus wird. Aber dann gibt es verschiedene Varianten erstmal, wie dieser Kollaps zustande kommt. Also das kann durch eine Explosion passieren, die die Wolke sozusagen aufrüttelt. Das kann einfach passieren, weil die Wolke einfach eine bestimmte Dichte erreicht. Dann gibt es noch Unterschiede. Leichte Sterne, so wie unsere Sonne, die entstehen ein bisschen anders als sehr schwere Sterne. Also da gibt es schon viele verschiedene Dinge und das macht dieses Thema auch so spannend, weil es da auch noch ganz, ganz viel Unverstandenes gibt, was man erforschen muss.
Die Urknalltheorie, von der wir alle schon mal gehört haben, ist die sehr populär und weit verbreitet?
Die Urknalltheorie, das ist die Standardtheorie, die durch sehr, sehr viele Beobachtungen heute bestätigt wird. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Größenskala, eine ganz andere Größenordnung. Das muss man sich ja immer so ein bisschen vor Augen halten. Unser Sonnensystem ist ja das, womit wir so im Alltag vielleicht am meisten zu tun haben, weil wir vom Mars hören, vom Jupiter, von Saturn und so weiter. Das ist aber ja nur wirklich ein sehr, sehr kleines Gebiet eingebettet in unsere Milchstraße. Unsere Milchstraße ist wiederum nur eine Galaxie von Milliarden anderer Galaxien. Und dann hat man ziemlich schnell die Kosmologie mit der Frage, wie das Universum entstanden ist. Und da kommt man dann zum Urknall.
Das ist ja ganz spannend, was sich in der Zwischenzeit alles getan hat. Vor 100 Jahren wurde ja überhaupt noch die Existenz von anderen Galaxien angezweifelt. Wie schnell ist Ihre Wissenschaft?
Mittlerweile ist die Astrophysik sehr, sehr schnell geworden. Aber das ist ein wunderbarer Punkt, den Sie da ansprechen. Tatsächlich in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war das noch die große Debatte. Diese milchigen Flecken am Himmel, die man sehen kann, wenn man sehr genau hinguckt. Sind das Nebel in unserer Milchstraße oder sind das andere Galaxien? Das war eine ganz große, heiß diskutierte Frage, die erst so 10 Jahre später geklärt wurde. Also in den 30er Jahren. Und dann ging es immer weiter, immer schneller. Man hat neue Beobachtungstechnologien erschließen können und hat damit zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte möglich gemacht, Fragen über die Gestalt des Universums, über die Natur unseres Kosmos auf empirischer Basis beantworten zu können. Und insofern können wir heute auf der Grundlage von Beobachtungen sagen, unser Universum ist knapp 13,8 Milliarden Jahre alt. Wir hatten einen Urknall, das Universum dehnt sich beschleunigt aus. Das ist natürlich wiederum wirklich sehr beeindruckend, dass wir sowas heute auf der Grundlage von Beobachtungen sagen können.
Sibylle Anderl beschäftigt sich als Astrophysikerin und Philosophin mit den Fragen, die bis an die Grenzen unseres Wissens stoßen. Sie studierte Physik und Philosophie und promovierte in Astrophysik. Als Wissenschaftsjournalistin kann sie die komplexen Zusammenhänge verständlich und unterhaltsam erklären. Am Dienstag war Dr. Sibylle Anderl zu Gast in SWR 1 Leute und ging auf viele Fragen der SWR 1 Hörerinnen und Hörer ein. Zum Beispiel die: Was war denn eigentlich vor dem Urknall?
Man muss sagen, wir wissen es nicht. Man könnte jetzt einfach sagen, die Frage ist schon deshalb nicht so sinnvoll, wenn man sagt, mit dem Urknall sind Raum und Zeit entstanden. Dann heißt vor dem Urknall etwas, was ja zeitlich wäre, also das gibt es in dem Sinne gar nicht. Das wäre so, wie wenn man auf dem Nordpol steht und fragt, wo es Richtung Norden geht. Aber wenn man bescheiden ist als Wissenschaftler, dann würde man jetzt an der Stelle sagen, okay, das reicht mir, das ist eine Erkenntnisgrenze, die wir akzeptieren müssen. Viele sind halt nicht bescheiden und da würde man dann sagen, ich versuche Theorien zu finden, wo ich ja, mathematische Modelle entwickeln kann. Also da gibt es dann Ideen wie, dass es verschiedene Universen gibt, die miteinander kollidieren oder dass ein Universum immer größer wird und dann wieder kleiner wird. Also da gibt es verschiedene Ideen, aber das ist dann schon sehr spekulativ und streng genommen nicht mehr wirklich innerhalb des Rahmens der empirischen Wissenschaften.
Andere Frage kommt aus Ettlingen von Roger B. Wie lange dauert es bis zur Sternenentstehung und über welchen Zeitraum spricht man, wenn der Stern am Ende explodiert?
Ja, das ist auch eine schöne Frage. Also erstmal ganz grundsätzlich, das sind so Millionen, Milliarden Jahre. Unsere Sonne ist jetzt 4,5 Milliarden Jahre alt etwa und ist so im besten Alter. Also die wird noch mal so viel haben, bis sie irgendwann explodiert. Grundsätzlich hängt es von der Masse des Sterns ab, wie schnell er sich entwickelt. Und da gibt es immer diese schöne Analogie, die man in der Astrophysik oft hört. Die schweren Sterne, die sind so wie Popstars. Die haben ein sehr wildes Leben, das aber dafür sehr kurz ist. Und je weniger massereich die Sterne sind, desto langlebiger sind sie. Und auch da ist unsere Sonne eher ein leichter Stern. Also die lebt relativ stabil, relativ langsam, was für uns als Menschen natürlich gut ist, weil sie uns sehr stabile Verhältnisse auf der Erde liefert.
Wir wollten darüber sprechen, dass die Landung des größten Marsroboters, den die USA je gebaut haben, mit dem ersten Marshubschrauber an Bord, das hatten Sie ja auch im Fernsehen kommentiert, dass das wirklich eine Sensation ist. Ich habe es da auch begeistert am Fernsehen verfolgt. Vielleicht können Sie es nochmal beschreiben, warum diese Expedition jetzt als so besonders gilt.
Ja, erstmal eine ganz spannende Frage, die dahinter steht. Die Frage, gab es auf dem Mars Leben? Konnte dort Leben entstehen? Heute wissen wir, der Mars ist sehr, sehr trocken, sehr lebensfeindlich, aber das war nicht immer so. Auf dem Mars gab es einmal Ozean, es gab sehr viel Wasser, es gab eine Atmosphäre, sehr ähnlich wie die junge Erde. Insofern ist es nicht so völlig abwegig, sich zu überlegen, dass da mal Leben entstanden sein könnte. Und Perseverance, diese Mission der NASA, die hat sich nun genau dieses Ziel gesetzt, rauszufinden, ob Leben entstanden ist. Und das ist für uns natürlich eine sehr, sehr grundlegende Frage und eine sehr, sehr aufregende Frage.
Jetzt gab es Schlagzeilen, dass zum ersten Mal dort Sauerstoff extrahiert worden ist. Ist das für Sie vermutlich dann keine Überraschung, oder?
Das ist keine Überraschung. Das ist eigentlich ja, vor allem technologisch spannend. Also das Perseverance hat ja ganz verschiedene Experimente an Bord. Das ist ein Experiment, was schon so ein bisschen in die Zukunft denkt. Denn das könnte irgendwann sinnvoll sein, wenn man jetzt wirklich mal ganz weit vorausdenkt und sich überlegt, vielleicht haben wir dann irgendwann Marssiedlungen, Menschen auf dem Mars. Dann brauchen wir natürlich Sauerstoff als Treibstoff zum Beispiel. Der Mars hat eine sehr dünne Atmosphäre, die sehr zu einem großen Teil aus CO2 besteht und daraus dann Sauerstoff extrahieren zu können, das könnte sehr, sehr ausschlaggebend sein und insofern ein wichtiger technologischer Schritt in diese Richtung.
Hamid Abdel Samad ist Politikwissenschaftler und als Islamkritiker bekannt geworden. Er setzt sich in vielen seiner Bücher für eine offene Streitkultur ein, um der Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken. Am Mittwoch in SWR1 Leute erklärte Hamid Abdel Samad, wie er sich Diskussionen im besten Fall vorstellt.
Wenn wir über Corona reden, wenn wir über Flüchtlingspolitik reden, dann sollen wir auch die Kritiker holen und ihre Argumente hören und von Fachleuten, Experten auch entweder, es ist ja nicht alles falsch, was sie sagen, also einige Aspekte sind auch richtig, dass man sagen, okay, da haben sie recht, aber da haben sie Unrecht und hören wir Lösungsansätze von beiden Seiten und nicht nur Empörung schüren und immer Menschen abstempeln als Rechts- oder als Querdenker oder als Verschwörungstheoretiker, dass wir die Debatte entwaffnen. Unsere Debatte ist mit vielen Minenfeldern belegt und wir brauchen offen über alles reden und wir brauchen vor allem auch als Individuen und nicht als Vertreter von Gruppen sprechen.
Das heißt eben auch offen sein für Kritik, auch von medialer Seite haben Sie das gesagt. Wir haben uns gerade auch darüber unterhalten, dass ja beispielsweise anfangs viele Menschen in einen Topf geworfen wurden, wo man dann Querdenker und Extremisten zusammengeworfen hat und dass dieser schöne Begriff eigentlich des Querdenkens, der eigentlich für etwas Gutes steht, genau für einen Perspektivwechsel, jetzt so eine schlechte Wendung bekommen hat. Wie kann man da weiter vorgehen? Sie nehmen dieses Beispiel Geschehen in den USA, dass Tabuisierung von Kritik an Minderheiten in Medien und an den Universitäten den Rassismus nicht beseitigen konnte. Vor diesem Problem stehen wir jetzt aktuell ja auch.
Ja, und das hat das Problem nicht nur gelöst, nicht gelöst, sondern auch eigentlich verschlimmert, dass wir in Amerika jetzt eine große Spaltung haben. Und genau all das, was wir aus Amerika kennen, kommt nach Deutschland und vermehrt sich in den Medien und in der Politik und an Universitäten. Und das ist sehr, sehr, sehr traurig. Wir stehen vor wirklichen Herausforderungen in der Zukunft. Und wir können nicht immer alles ideologisch in diesen Grabenkämpfen rechts und links alles in den Sand verfallen lassen, sondern wir müssen das perspektivisch lösungsorientiert. Wir haben ein Problem im Rassismus. Ich habe versucht, am Ende des Buches klare Lösungsansätze. Wir müssen nicht ständig über konstruierte Aspekte sprechen oder Probleme wie Sprache oder darf ich Zigeunersoße sagen oder nicht. Nein, die Sprache, die Haltung verändert die Sprache und nicht die Sprache verändert die Haltung. Da müssen wir warten, bis eine tolerantere Sprache sich entwickelt hat. Wir haben von Goethe sehr viel übernommen. Goethe hat den schwäbischen Gruß zum Beispiel verewigt in seinem Theater.
Sie wollen ihn jetzt nicht nennen.
Ich will das nicht nennen.
Aber ich glaube, einmal darf man Leck mich am Arsch auch sagen, oder?
Man darf das schon sagen. Natürlich sage ich auch sehr oft. Ja, und das ist jetzt weder unhöflich noch schlimm. Es hat überlebt. Einfach, das ist Sprache. Evolutionär, also das ist die Evolution der Sprache. Es bleibt das, was wirklich Gehalt hat, was mit der Kultur verbunden hat. Wenn wir eine künstliche Sprache, Geflüchtete und Menschen mit internationaler Geschichte und wir dürfen nicht mehr Ausländer sagen, Flüchtlinge nicht mehr sagen, dann verabschieden wir uns von vielen Menschen, die diese Sprache als gekünstelt ist. Diese Sprache muss aus ihnen heraus, aus der Kultur heraus sich normal entwickeln. Und ich wünsche mir natürlich eine respektvolle Sprache, aber nicht eine gekünstelte Sprache, die von oben aufgesetzt wird.
Hamid Abdel Samad ist Politikwissenschaftler. Er kam mit 23 Jahren aus Ägypten nach Deutschland. Er studierte hier und in Japan und hat inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Durch seine Kritik am Islam ist er bekannt geworden. Er steht seit 6 Jahren unter permanentem Polizeischutz. Hamid Abdel Samad war am Mittwoch zu Gast in SWRs Leute und erklärte seine Perspektive auf deutsche Politik.
Leider funktioniert unsere Politik nach dem Schema, was man weiß, dass, was man hat, das hat man schon. Und was der Bauer nicht kennt, ist der Bauer nicht. Deutschland ist leider eine risikolose Gesellschaft, wo man immer auf Sicht fahren wollte, keine Visionen für die Zukunft hat. Und das hat uns eine riesen Bürokratie gebracht. Und wenn jemand kommt mit einem innovativen Ansatz, da wird sein Ansatz erstmal unter den Teppich gekehrt, weil das verlangt eigentlich eine Systemänderung und dazu ist niemand bereit. Genauso ist es auch in der Rassismusdebatte. Man fährt genau die gleiche Schiene, man lädt ein paar vermeintliche Opfer, hört, was sie sagen, vielleicht gibt ihnen Fördergelder und denkt, dass man damit den Rassismus bekämpft. Dabei befördert man nur die Opferhaltung, die noch mehr Rassismus eigentlich hervorbringt.
Viele innovative Unternehmer würden Ihnen an dieser Stelle vermutlich auch widersprechen. Wie können wir uns weiter dieser Problematik stellen? Es gibt ja auch viel Kritik, Deutschland habe den Anschluss in der Digitalisierung verpasst und deswegen hätten wir das Problem jetzt. Ist es allein die Digitalisierung?
Nein, die Digitalisierung und der Rückschlag bei der Digitalisierung ist Teil eines mentalen Problems. Deutschland ist immer noch analog im Denken. Es gibt auch einen Teil, das muss man auch ehrlich sagen, Untertanenmentalität. Bürger, die sich nicht engagieren, die nur da warten, alle 4 Jahre erscheinen sie, um nur politische Mehrheiten zu sichern bei den Wahlen, oder Wutbürger, die nur einfach ihr Wut auf der Straße bringen, aber nicht Teil einer Debatte werden wollen und mitdiskutieren wollen. Es gibt eine Maxime bei der Politik, wir müssen unterscheiden. Sie haben über innovativen Unternehmen gesprochen. Da mache ich mir keine Sorgen. Da ist die Wirtschaft in Deutschland immer noch in Ordnung. Aber in der Politik ist diese Innovation nicht so sehr. Ich glaube, keine große deutsche Firma wird einen Parteichef aus Deutschland irgendwie als Chef engagieren, weil sie aus ihren Begriffen von gestern sind.
Wobei es ja auch Gegenbeispiele durchaus gibt. Wenn man jetzt auf Städte guckt, die Modellprojekte gestartet haben, da sieht man dann das bürgerschaftliche Engagement. Da sieht man Notfallmediziner, die sich hinstellen und bereit sind, Tests zu machen und sich zu engagieren. Bürgermeister, die vielleicht in Vorleistung gehen. Also all das ist durchaus vorhanden.
Das ist meine Hoffnung für Deutschland. Genau auf dieser lokalen Ebene, also ich kenne auch viele Bürgermeister, ich finde auch Herr Palmer zum Beispiel hervorragend, anders als Mainstream. Ich kenne viele Bürger, die sich engagieren, also wenn ich an Bahnhof von Leutkirchen zum Beispiel denke, da wo die Bürger selbst eine Initiative zustande gebracht haben, das ist die Hoffnung für Deutschland. Der wachsame Bürger, der engagiert ist, der gerne diskutiert, der interessiert ist. Und wir haben von dieser Sorte leider nicht mehr zu viele. Wir haben immer mehr Menschen, die sich zurückziehen. Natürlich aus Angst, dass sie mit der Nazi-Keule konfrontiert werden oder aus Bequemlichkeit. Manche vielleicht aus Wohlstandsverwahrlosung, dass man sich auf konstruierten Problemen konzentriert, wie Gender und Sprache und so weiter, und nicht auf die Sache konzentriert. Wir wollen zusammenleben. Deshalb müssen wir einen gemeinsamen Weg finden.
Professor Tobias Esch ist Gesundheitsforscher, Allgemeinmediziner und Neurowissenschaftler. 2 Jahre lang hat er auf einer Krebsstation als Pflegehelfer gearbeitet. Er setzt sich aus vielen Perspektiven mit dem Thema Gesundheit auseinander. Und er sagt, Gesundheit ist eine Entscheidung. Am Freitag war Tobias Esch zu Gast in SWR1 Leute und da sagte er auf die Frage, wenn er den Patientinnen und Patienten auf der Krebsstation mit diesem Satz Gesundheit ist eine Entscheidung gekommen wäre.
Ja, erstaunlicherweise kommt dieser Satz oder begann dieser Satz in mir schon zu reifen, genau zu der Zeit. Weil ich festgestellt habe, oder das klingt jetzt sehr anmaßend, weil zu beobachten war, dass Menschen in schwersten Krisenzeiten, sogar in schweren Krankheitszeiten, auch solchen, die nicht mehr heilbar sind, ja, vielleicht sogar tödlich verlaufen, dass sie trotzdem so unterschiedlich sein können, wie es nur geht. Ja, der eine kann Heiler sein, auch für andere, selbst unter Inkaufnahme des Verlustes des eigenen Lebens. Oder ich sag mal zumindest in der Akzeptanz, dass es so ist. Und schon ein Bett weiter ist jemand, der sich wehrt mit allem, was er hat, was auch genauso nachvollziehbar ist, aber was ein völlig anderes Erleben ist. Und insofern hat mich immer fasziniert die Tatsache, ist es möglich, sich als Patient, als Bürger, als Mensch zu entscheiden, ob ich mich als ganz, als heil, als gesund erlebe, und zwar nicht in Ignorieren oder Ignoranz gegenüber dem medizinischen Befund, sondern trotzdem. Kann es sein, dass ein Arzt in seiner Kurve sagt, das und das ist nicht in Ordnung, und gleichzeitig ich als Patient sage, ja, in deiner Sprache ist das so, aber in meiner Sicht, in meiner Deutung deiner Befunde komme ich zu dem Schluss, ich bin ganz und ich bin heil. Oder zumindest an mir ist mehr gesund als krank.
Trotzdem ist diese Frage doch dann so schwierig. Das geht, wenn ich Sie richtig verstehe, erstmal um das Annehmen. Aber wenn da eine Diagnose ist, Sie sind unheilbar krank, mir selber dann zu sagen, ich bin gut damit.
Genau, also insofern ist gut, dass Sie nochmal nachfragen, weil ich will nicht den Eindruck machen, als würde ich quasi zynisch oder die Menschen dazu anleiten, sich eine rosarote Brille aufzusetzen. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass es wichtig ist, sich auch im Kontakt mit Ärzten darüber bewusst zu werden, mit welcher Definition von Gesundheit mein Gegenüber gerade arbeitet. Ein Arzt arbeitet mit Normalwerten oder Referenzwerten, die auch nicht immer Normalwerte sind. Das ist ein anderes Thema. Ich will sagen, da gibt es Fachgesellschaften, die legen fest, das ist gesund und das ist krank. Und das ist gut so. Ärzte müssen so handeln, damit sie Algorithmen haben, damit sie Dinge sozusagen verstehen und einordnen und dann auch behandeln können. Und wenn ich diese gleiche Definition von Gesundheit teile mit dem Arzt, dann wird der Arzt das Zepter in der Hand haben und sagen, aufgrund meiner Werte ist es so und so. Und ich werde als Patient sagen, alles klar, was soll ich jetzt tun, lieber Arzt? Und das ist in Ordnung, total in Ordnung. Aber auf langer Tradition basierend, in den vielen philosophischen Strömungen oder auch im letzten Jahrhundert, Viktor von Weizsäcker, Ture von Uexküll, psychosomatische Medizin, die Frage sozusagen, ist Gesundheit auch eine Interpretation meiner Realität, eine andere Sicht auf Gesundheit? Wenn ich die habe, könnte es sein, dass ich für mich als Patient entscheide, ich bin gesund. Und das ist eine andere Form, auf Gesundheit zu schauen.
Joachim Sartorius hat eine bunte Biografie. Kulturmanager, Diplomat, Intendant der Berliner Festspiele. Heute arbeitet er als Schriftsteller, vor allem als Lyriker. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim berichtete Joachim Sartorius darüber, wie Corona sein Leben verändert hat.
Ich muss sagen, ich war doch jemand, der sehr beweglich war, der sehr viel reiste. Das ist jetzt einfach alles weggefallen. Und was mich besonders schmerzt, also ich habe die letzten 6 Jahre eigentlich immer ein Pendelleben zwischen Mittelmeer, Sizilien und Berlin geführt. Ja. Und das ist jetzt also seit einem Jahr auch zusammengebrochen.
Sie haben eine schöne Wohnung in der Altstadt von Syrakus, die Sie jetzt wie lange nicht gesehen haben?
Also das letzte Mal war ich Anfang Oktober dort letzten Jahres und ja, ich vermisse das sehr. Es ist eine kleine, aber schöne Wohnung in der Altstadt. Und wenn man auf die Terrasse tritt, hat man das gesamte Ionische Meer vor Augen. Das ist okay. schon am Morgen sehr belebend.
Was sagen Ihnen Ihre italienischen Freunde, wie es denen geht mit Corona?
Also sie sagen 2 Dinge. Erstens, jetzt komm doch mal rüber, hab dich nicht so. Man kann hier immer noch ganz gut vor sich hin leben, hintrinken. Zum anderen haben sie natürlich zum Teil große Schwierigkeiten. Also ja. Wir sind sehr befreundet mit einem Immobilienmakler. Da tut sich jetzt seit einem Jahr nichts. Wir kennen einige Besitzer von wunderbaren Restaurants, auch seit langem geschlossen. Also es gibt da schon große Existenznöte.
Ja. Das alles kann man fast 1:1 natürlich auch auf Deutschland übertragen. Ja. Auch da gibt es verschiedenste Berufe, die also es ganz schwer haben in diesen Corona-Zeiten, darunter ein Berufsstand, der Ihnen persönlich auch emotional vermutlich sehr nahe steht, die Kulturschaffenden.
In Deutschland gibt es ja doch ein großes System der öffentlichen Unterstützung. Also ich würde sagen, die großen Orchester, Theater und so weiter, da gibt es keine Probleme. Es ist mehr der Selbstständige, der alleine ist, der Musiker, der Autor. Also ich habe natürlich sehr viele Schriftstellerfreunde, die haben ihr Leben eigentlich mit Lesungshonoraren bestritten. Ja. Und es gibt keine Auftritte. Es ist eine harte Zeit.
Haben Sie Hoffnung, dass sich diese harte Zeit in diesem laufenden Jahr 2021 nochmal ins Gute verändert?
Die einzige Chance, diesen Spuk zu beenden, ist eigentlich doch eine umfassende Impferei, dass also diese Art von Herdenimmunität entsteht. Und man kann nur hoffen, dass das jetzt beschleunigt wird, dass Hausärzte auch beteiligt werden, dass man vielleicht bis zum Spätsommer doch vielleicht 60 oder 70% der Bevölkerung geimpft, gepiekst hat.
Nach meiner Beobachtung gibt's, was Corona angeht, die eher ängstliche, vorsichtige Fraktion. Und es gibt eine andere Fraktion, die jetzt nicht Corona leugnet, aber es auch nicht für so dramatisch hält. Zu welcher Fraktion würden Sie sich persönlich zählen?
Ich mag das Wort ängstlich in diesem Zusammenhang nicht. Ich würde dann eher sagen vorsichtig. Also wenn mir jetzt die italienischen Freunde erzählen, wie schrecklich es in Norditalien war, in Bergamo, in Mailand, dann muss ich sagen, es ist extrem fahrlässig, in großen Gruppen maskenlos am Nachmittag auf einem Platz in der Sonne irgendwie ein Bier zu trinken. Insofern, ich rate zur Vorsicht.
Petra Reschi ging Anfang der 90er Jahre der Liebe wegen nach Venedig und sie verliebte sich ebenfalls in die Stadt. Allerdings ist es nur eine Frage der Zeit, wann Venedig untergeht. Hochwasser, das Salzwasser aus der Lagune beschädigt die Häuser, der Klimawandel und der Tourismus. Die Stadt hat viele Probleme. Am Donnerstag war Petra Reschi zu Gast in SWR1 Leute und beschrieb, wie die Venezianer auf ihre Stadt schauen.
Ich denke mal, das grundsätzliche Problem ist immer wieder das, dass einfach die Mehrheit auf dem Festland lebt und die über uns bestimmt. Wie man das schön sagt, da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Venezianer also von einer großen Liebe zu Venedig getrieben werden. Und das spiegelt sich auch darin wider, dass es beispielsweise zum Teil, wie ich sagen würde, schon fast mehr Bürgerinitiativen als Venezianer gibt, die dann eben auch wirklich aufopferungsvoll sich um ihre Stadt kümmern, ja. Und es gibt welche, die sich nur darum kümmern, über öffentliche, also Wohnungen der Stadt, die leer stehen. Es gibt welche, die gegen Kreuzfahrtschiffe kämpfen. Es gibt also unendlich viele Bürgerinitiativen. Und das finde ich irgendwie auch geradezu heroisch, ne, in dieser, dass also nach wie vor versucht wird, etwas gegen diese seit 30 Jahren andauernde Politik des Verkaufs von Venedig anzukämpfen.
Sie möchten diese Geschichte, die Tradition der Stadt bewahren. Angenommen, Sie würden Bürgermeisterin Venedigs. Was würden Sie als erstes umsetzen?
Ich habe das ja mal geschrieben, ich habe das mal in meinem Blog geschrieben, dass ich sozusagen mit einem eisernen Besen fegen würde. Sehr lustig. Also ich wäre natürlich das als allererstes dafür, die Kreuzfahrtschiffe aus Venedig, ich würde die nicht nur aus Venedig vertreiben, sondern am besten irgendwie gleich aus dem ganzen Mittelmeer, wenn es nach mir ginge.
Es braucht andere Einnahmequellen. Wo kommen die her?
Es braucht andere Einnahmequellen. Und da geht es eben, weil das war auch eine Geschichte, die wir irgendwie nach Corona dann eben, versucht haben, irgendwie dafür ein Publikum zu finden. Also dass zum Beispiel das ganze Arsenale, um das jetzt mal, das ist ein großer Bereich, also wo früher die venezianischen Schiffe hergestellt worden sind, steht leer. Da könnte man eben halt Handwerksbetriebe unterbringen, gerade was Schiffsbau betrifft in Venedig. Man könnte vor allen Dingen, und das ist auch eine Geschichte, die sehr interessant wäre für Venedig, eine kleine Kreuzfahrtschiffe. Es gibt ja irgendwie die sogenannte Klasse Venezia. Das heißt also kleine Kreuzfahrtschiffe, die mit der Lagune kompatibel sind, die könnten natürlich nach wie vor in Venedig anlegen. Das ist überhaupt nicht das Problem.
Also höre ich raus, auf die Touristen wären Sie auch als Bürgermeisterin
angewiesen. Können wir gar nicht in Venedig verzichten. Und kein Mensch. Venedig ist seit Jahrhunderten eine Stadt, die besucht wird von vielen, vielen Menschen. Also das ist natürlich auch völlig absurd, das nur zu denken. Das würden wir auch gar nicht. Aber es muss einfach ein verantwortlicher, nachhaltiger Tourismus sein. Und die ganzen Qualitäten von Venedig, dass es eine Stadt ist, weil wir reden ja heute alle über Nachhaltigkeit, in der man zu Fuß geht, in der man auch menschliche Beziehungen, also dass ich eben über den Campo gehe und ich treffe da eine Freundin und wir reden, wir bleiben stehen und reden. Das ist nicht so wie mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Das Leben in Venedig ist eine Herausforderung an die Sinne. Und das eben zu sagen, auch dass diese gegen die Vereinheitlichung der Städte, denn es ist im Grunde, es sind ja alle Städte auf der Welt mehr oder weniger schon gleich. Venedig ist nicht gleich.
Petra Reschi ist Journalistin. Sie lebt seit Anfang der 90er Jahre in Venedig. Sie hat über die Mafia geschrieben. Nachdem sie selbst bedroht wurde, ging sie dazu über, in Form von Krimis über die Mafia zu schreiben. Am Donnerstag war Petra Reschi zu Gast in SWR1 Leute und da beschrieb sie, welchen Einfluss die Pandemie auf die Mafia hat.
Wir können das in Venedig beobachten. Da wurde auch ständig jetzt in der letzten Zeit darüber berichtet, dass es eben halt bizarre Investitionen, also die auffällig waren, also für die Finanzermittler, dass also Wucherer unterwegs waren. Das ist ja ganz häufig gewesen, im Übrigen auch in Norditalien. Dass da Wucherer sich gerade diese Handwerksbetriebe, die sich in Norditalien und im Veneto eben halt befinden und dann eben halt auch kleine Familienbetriebe, Hotels, Restaurants und so weiter aufkaufen, die jetzt natürlich irgendwie in große Schwierigkeiten geraten sind. Also wir haben ja seit Ende 2019 sind viele Unternehmen in Venedig bankrott gegangen.
Die Mafia profitiert davon. Haben die Ermittler das dadurch auch mehr auf dem Schirm? Welchen Eindruck haben Sie da?
In Venedig auf jeden Fall, also in Veneto auf jeden Fall. Das ist eine Geschichte, dass auch alle wussten, dass gerade so in Notsituationen, dass die Mafia gerade davon immer profitiert. Also das ist irgendwie eine Geschichte, die schon öfter sich in anderen Zusammenhängen auch ergeben hat. Beispielsweise nach Erdbeben und so weiter. Aber in diesem Fall jetzt ist das irgendwie sehr wichtig, weil sich dann auch das noch irgendwie noch negative dann eben langfristig auf Venedig auswirken könnte, wenn gerade diese Hotels dann eben halt auch zur Geldwäsche vor allen Dingen benutzt werden.
Sie wollen daran arbeiten, diesen Mythos Mafia zu entzaubern, weil es den für viele einfach gibt. Ist Ihnen das gelungen?
Also ich mache jedenfalls weiter, sagen wir mal so. Aber der Mythos der Unbesiegbarkeit, ne? Und das ist ja auch, das wird leider auch in vielen Filmen und auch in vielen Büchern. Und das ist das, was ich vor allen Dingen immer wieder klar machen wollte. Der Mythos der Unbesiegbarkeit wird eigentlich von Filmen und Büchern mehr aufrechterhalten, als dass die Mafia damit kritisiert wird. Also wenn man die Brutalität beispielsweise der Mafia beschreibt, die dann tut man der Mafia damit irgendwie nur einen großen Gefallen, indem man sie als noch unbesiegbarer irgendwie darstellt. Aber das ist ja gar nicht so. Mir war wichtig, eigentlich immer wieder diese Grauzone zu beleuchten. Das heißt also, die Mafia ist ja kein Fremdkörper, sondern sie lebt mit uns und auch oft dank uns. Ja? Und das wollte ich einfach zeigen, wie viele Leute da mit einfach die Mafia unterstützen, willentlich und unwillentlich.
Was Sie gerade angesprochen hatten mit den Filmen und dem Mythos, da hatte uns aus Augsburg Johann Deiminger geschrieben und sagt, ja, die Bevölkerung weiß doch im Grunde Bescheid über die Mafia. Es gibt mindestens 5 erfolgreiche Mafia-Serien bei Amazon und Netflix. Und da würde auch über die Hintergründe berichtet. Wenn Sie jetzt sagen, ja, wir unterstützen das auch, was kann denn jeder Einzelne tun, um die Mafia nicht zu unterstützen?
Naja, einfach sich erstmal informieren, und zwar dann aber nicht über Filme, weil in den Filmen trotzdem alle immer wieder sehe ich eben, also ich habe es immer bei allen Filmen gesehen, dass die Mafia immer wieder brutal dargestellt wurde und dass dann eventuell ein kleiner Unternehmer, der deutsche Unternehmer, wenn überhaupt, am Rande als eine Randfigur auftauchte. Aber die Tatsache, dass einfach, wir müssen einfach eine Sensibilität dafür entwickeln, dass die Mafia auch ein politisches Problem ist. Und solange wir da nicht irgendwie Politiker haben, die sich auch wirklich dagegen engagieren, die überhaupt mal das Wort aussprechen. Das Wort Mafia wird doch von keinem deutschen Politiker jemals in den Mund genommen.
Haben Sie hier positive Beispiele aus der Politik erlebt?
Aus der Politik bislang ehrlich gesagt noch nicht. Also ich kann mich jetzt nicht sofort daran erinnern. Das Einzige, was ich positiv immer in Erinnerung habe, waren die Ermittler. Also das heißt also Staatsanwälte, Deutsche jetzt, ne? Deutsche Staatsanwälte und Polizisten, gerade der Bund deutscher Kriminalbeamter, die sich also wirklich sehr dafür engagiert haben und die ja auch irgendwie letztendlich irgendwie darunter leiden, in dem Sinne von, dass sie einfach zu wenig Personal haben, dass sie nicht genügend von der Politik auch unterstützt werden.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.